Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ist das schön, dass wir uns mitten im Getümmel der Tage doch innehalten können und uns treffen zur Bibelstunde. Herzlich willkommen allen hier im Raum. Ich habe einige gesehen, die schon sehr lang nicht mehr da waren. Und es freut uns sehr. Und einige sind vielleicht sogar das erste Mal da. Ist es der Fall, dass jemand das erste Mal kommt? Oh, besonders extra herzlich willkommen. Das ist schön. Ja. Wir heißen auch die willkommen, die in der unsichtbaren Gemeinde mitsehen und hören. Wo muss ich da hingucken, damit wir die grüßen können? Es gibt eine Übertragung und die sehen uns, aber wir sehen sie nicht, aber sie sind genauso, gehören genauso dazu und einige sitzen sogar in der Sonne. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde am ersten Sonntag im März. Und wir werden nachher noch Sydney Witboy begrüßen und seine Frau Andrea und extra ein bisschen vorstellen. Sie kommen aus Köln heute und wir sagen nachher noch ein paar Sätze dazu, aber das ist sehr schön, dass Sie heute da sind mit einigen Ihrer Gebetspartner. Das ist ganz arg auch was Besonderes, dass Gebetspartner, die schon seit vielen Jahren dieses Ehepaar begleiten, hier vor Ort sind. Und wir machen gleich weiter mit einem Lied aus dem Liederbuch, ein Loblied, das können wir in Englisch und Deutsch singen. Das passt auch zu unseren Gästen, die international unterwegs sind. Nummer 39, Majestät, herrlich, Majestät, Majesty. Man kann Englisch und Deutsch, glaube ich, übereinander singen. Ja. Nummer 39 im grünen Buch. Jetzt eine kleine Vorstellung von Andrea und Sydney Witboy. Wie kommt's, dass ein Ehepaar aus Köln, früher aus Südafrika und eine Zeit lang aus China und Thailand hierher kommt. Ganz kurze Skizze. Angefangen hat es damit, dass eines Tages eine Bibelschülerin hierher kam, als die Bibelschule noch mit Internat war. Sie war jung, sie war vielseitig begabt, sie war ganz fremd und ganz mutig allein aus Südafrika hier. Sie hat in die Krankenpflege reingeschnuppert, in die Hauswirtschaft. Sie hat viele Stationen unserer Schwesternschaft kennengelernt und dann an dem Bibelschulprogramm teilgenommen. Dann ist sie wieder umgezogen, wieder nach Südafrika. Und als sie dann wieder kam, nach 2 Jahren, war sie verheiratet. Ach so, ja, da hatte sie ein Studium hinter sich, im medizinischen Bereich ein sehr anspruchsvolles Krankenpflegestudium. Und sie war verheiratet mit einem Lehrer, ebenfalls aus Südafrika. Und beide hatten eine Berufung in die Mission. Und zwar mit dem Werk, wo hier das Symbol eingeblendet wird. Vielleicht kann man mal da war noch irgendwo das OMF-Zeichen. Die Mission hieß damals Überseeische Missionsgemeinschaft. Oh, ist es weg? Vorhin war es noch da. Und heißt heute OMF, Overseas Missionary Fellowship. Ne? Also weltweite Missionsgemeinschaft. Und sie haben besonders auf dem Herzen, diese Mission hat besonders auf dem Herzen die Menschen in China. Der Gründer war James Hudson Taylor. Und dann hat sich's geweitet auf die Menschen in Asien. Und Andrea und Sydney Witboy haben besonders die muslimische Welt aufs Herz gelegt bekommen und haben sich dann lebenslang sehr um die muslimische Gemeinschaft gekümmert und dass da Menschen zu Jesus finden und im Glauben gestärkt werden und dass auch Mitarbeiter gewonnen werden für die Welt des Islam. Wenn sie kamen, immer wieder in Abständen, hatten sie jeweils meistens eine neue Adresse. Ich weiß nicht, es waren unglaublich viele Adressen. Und im Laufe der Jahre ihre 3 wunderbaren Töchter und inzwischen 6 Enkelkinder. Ja, das war eine ganz kurze Skizze. Vor Jahren haben Andrea und ihr Vater, Herr Gerhard Nels, ein Buch geschrieben. Könnte man das mal einblenden? Also wer die Familie etwas kennenlernen möchte, kann das vielleicht antiquarisch noch irgendwo finden. Auf den Spuren der Sehnsucht. Wenn man das liest, denkt man, wie viel hat in einem Leben Platz? Es ist eine ganz spannende Lebensgeschichte. Und wir sind froh, dass wir Zeugen sind und das mitkriegen, wie Gott euch bewahrt und geführt und gesegnet und zum Segen gesetzt hat. Kommt die Bibelarbeit und vorher noch ein Lied und vorher noch die Lesung der Bibelarbeit. Wie soll man die Reihenfolge machen? Zuerst das Lied und dann liest Schwester Gieselheit den Bibeltext vor, dann kommt die Bibelarbeit von heute. Das Lied ist das Lied Nummer 75, das kann man auch in Englisch und Deutsch singen. Bleibend ist deine Treue.
Thank you. Wir hören den Text aus 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17. Wer gerne mitlesen möchte, 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17, und ich lese nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, kann man euch glücklich nennen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Christus der Herr soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Ich bete. Herr, danke für dein Wort und danke, dass du jetzt auch Sydney mit Vollmacht ausrüstest, uns deine Gedanken, deine Botschaft zu sagen. Schenke du uns ein hörendes Ohr. Amen.
Einen wunderschönen guten Tag. Der Tag ist sehr wunderschön und wir sind sehr froh, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mit einigen Schwestern gestern gesprochen und erstaunlicherweise war das, glaube ich, Oktober 2021, war das letzte Mal, dass wir hier in Eidingen waren. Die Zeit geht einfach zu schnell. Vielen Dank für die Lesung. Wir kommen einfach jetzt zu Gottes Wort und wir wollen sehr tief jetzt in diesen Abschnitt jetzt gehen. Ich möchte eigentlich über 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 bis 4, Kapitel 4, Vers 11 auch mal reden. Ich werde verschiedene Verse daraus nehmen. Und lass uns einfach jetzt in Gottes Wort gehen. Angst ist ein englisches Wort. Wussten Sie das? Manche sagen ja, manche sagen nein. Nur im Englischen sagt man nicht Angst, sondern Angst. Das ist, was Englisch macht, nimmt viele Fremdworte und ändert einfach die Aussprache. Eigentlich lautet das Wort für Angst im Englischen Fear. Es gibt ein Wort, aber wenn man von Angst redet, dann gibt es eine ganz besondere Bedeutung. Und das ist eine Bedeutung, das ist ein Gefühl, das man hat, wenn man einfach Besorgnis hat. Man hat ein Gefühl der Unsicherheit, der Unberuhigung und man kann es einfach nicht so verstehen. Man kann es einfach nicht so begründen. Es ist ein unscharfes Gefühl. Und das ist, was die Bedeutung von Angst auf Englisch ist. Und eigentlich ist das auch eine Bedeutung von dem Wort Angst. Und genau von dieser Bedeutung schrieb einmal ein Soziologe, dass wir hier in Deutschland die Gesellschaft der Angst sei. Und ich zitiere, er schreibt, wir leben in einer Gesellschaft, in der alles möglich, aber im Grunde auch nichts mehr sicher ist. Und als Beispiele zählte er auf Ebola, Terror, Gefahr, neue Wirtschaften und so weiter. Und das war im Jahr 2014, also vor 10 Jahren. Inzwischen haben wir viel mehr durchgemacht, Wirtschaftskrisen auf jeden Fall, Covid, Krieg, Katastrophen, schwerwiegende Probleme im Bereich der sozialen Dienste, künstliche Intelligenz und Angst, die damit verbunden ist. Und das haben wir alles durchgemacht und er nennt uns dann die Gesellschaft der Angst. Aber dann kommen wir zu unserer Lesung, zu Petrus. Und Petrus sagt uns, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Und das ist eine Möglichkeit, diesen Vers aus dem griechischen Urtext zu übersetzen. Das, was andere planen, das, was andere tun, kann dann für uns als Gesellschaft und auch als die Gemeinde Jesu eine Bedrohung sein. Und wir sehen das auch in vielen Gebieten der Welt. Wie Sie gehört haben, wir haben viel mit Asien zu tun. Wir haben in Thailand gelebt, wir haben in China gelebt, wir haben in Singapur gelebt. Wir haben auch in verschiedenen Ländern in Ostasien auch waren wir unterwegs. Und da merken wir, in manchen Ländern es ist sehr, sehr schwierig, Christ zu sein. Und wir bekamen eine Nachricht aus einem geschlossenen Land in Ostasien, wo die Christen berichteten, wir müssen viele Einschränkungen hinnehmen. Wir dürfen uns zum Teil nicht mehr persönlich treffen. Größere Kirchen werden aufgelöst und Pastoren und Leiter werden verfolgt. Und das ist die Realität. Aber es gibt auch eine andere mögliche Übersetzung. Und zwar, fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Und das Wort dafür drohen im Griechischen heißt eigentlich Phobos und von dem wir unser Wort Phobie ableiten. So man kann sagen, man kann das, und das ganz richtig zu übersetzen, ja, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, aber man kann es auch so übersetzen, fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Und es wird noch deutlicher, wenn wir feststellen, dass 1. Petrus Kapitel 3 und die Verse 14 bis 15 auch ein Zitat aus Jesaja Kapitel 8 ist. Und da schrieb Jesaja damals, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Und lasst euch nicht grauen. Und dann gibt es noch eine tiefere Bedeutung. Und zwar, wir dürfen keine Ehrfurcht haben vor den Dingen, vor denen sie, die anderen, Ehrfurcht haben. Und wir nehmen es wahr hier, dass Petrus in einem griechischen römischen Kontext schrieb damals. Und neben der Realität der Verfolgung der Gemeinde gab es dann auch die Gefahr der heidnischen Denkweise. Und deswegen kann man das auch sagen, habt keine Ehrfurcht vor dem, wovor sie Ehrfurcht haben. Und ein Theologe erläuterte diesen Vers wie folgt, wandelt nicht auf dem Weg dieses Volkes, nennt ihre Götzen nicht heilig und fürchtet nicht die Gegenstände ihrer Fürcht. So wenn wir dies alles dann auf unsere Gesellschaft übertragen, stellt es sich etliche Fragen zum Nachdenken. Zum Beispiel, wie biblisch ist die Denkweise unserer Gesellschaft heutzutage im 21. Jahrhundert. Und auch wenn wir zum Beispiel mit vor 20 oder 30 Jahren vergleichen, wie biblisch ist unsere Gesellschaft heutzutage? Und die zweite Frage dazu, was dann sind die sogenannten Metanarrativen unserer heutigen Gesellschaft. Und mit Metanarrativen meinen wir diese vorherrschenden Nachrichten oder Botschaften, die wir als Gesellschaft ständig hören. Und diese Botschaften, die prägen dann unser Verständnis, unsere Denkweise. Und vielmals sind Menschen unbewusst davon, wie stark beeinflusst und geprägt wir sind. Weil man hört meistens nur eine Perspektive. Und diese Perspektive wird ständig wiederholt. Und wenn man eine andere Perspektive hat, dann wird das als Fake News verleumdet. Oder die Person, die diese andere Meinung vertritt, wird diskreditiert, wird diffamiert und wird einfach gecancelt, wie wir heutzutage sagen. Und das ist dann das ist leider dann die Situation. Ich finde dann die Aussage von Scott Allen, sein Theologe, sehr einsichtsvoll und ich möchte sie etwas genauer mit Ihnen durchlesen. Scott Allen schreibt, die Kultur, die sich aus der Weltanschauung der kritischen Gesellschaftstheorie um uns herum entwickelt, ist geprägt von Feindseligkeit, Spaltung und einem falschen Gefühl der moralischen Überlegenheit. Und dann sagt er 5 Sachen. Sie ist eine Kultur, in der Wahrheit durch Macht und Dankbarkeit durch Unzufriedenheit ersetzt wird. Sie ist eine Kultur, in der die Menschen ermutigt werden, den Mantel des Opfers anzulegen. Sie ist eine Kultur, in der die persönliche Verantwortung verloren geht und in der die Menschen ihre Probleme zunehmend auf andere schieben. Sie ist eine Kultur, die von sexueller Freizügigkeit geprägt ist und letztens eine Kultur, in der die eigene Identität durch den eigenen Stamm definiert und der eigene Stamm immer in Konflikt mit anderen Stämmen steht. Und nur diesen letzten Punkt ein bisschen zu erläutern, was er damit meint ist, mit Stamm, wir haben verschiedene Gruppen. Die können eventuell politische Gruppen sein, die können eventuell wirtschaftliche Gruppen sein, soziale Gruppen, Umweltgruppen oder was auch immer. Die Sache ist so, man ist jetzt Mitglied von dieser Gruppe. Und das bedeutet dann, die Meinung von dieser Gruppe ist dann auch meine Meinung. Ich habe meine eigene Meinung nicht mehr. Und alles, was diese Gruppe sagt oder glaubt, muss ich dann auch sagen und glauben. Und wenn andere Gruppen kommen, dann muss ich dagegen stehen. Alles, was sie sagen, alles, was sie glauben, ist falsch. Und das ist, was er damit meint. Jetzt möchte ich auch sehr schnell sagen, wir versuchen nicht dadurch, und Scott Allen auf jeden Fall nicht, wir versuchen nicht dadurch, die echten Probleme von Menschen zu klein zu reden oder zu verharmlosen. Wir wollen auch nicht damit sagen, dass wir Ungerechtigkeit und Fehlverhalten nicht bestreiten sollen. Aber was er hier erläutert ist, wir haben eine insgesamt zunehmende negative Haltung und Denkweise, was wir beobachten. Aber dann kommt Petrus und auch Jesaja und sie sagen uns, dass wir uns nicht fürchten sollen vor ihrem Drohen. Und wir sollen auch nicht fürchten, was sie fürchten. Und wir sollen auch keine Ehrfurcht haben, vor dem sie Ehrfurcht haben. Die Frage ist, warum? Und die Antwort darauf ist, weil es gibt nur einen, vor dem wir Ehrfurcht haben. Es gibt nur einen, den wir heiligen. Und Jesaja schreibt, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Und Petrus schreibt dann auch, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Es gibt eine andere Übersetzung und ich finde das sehr schön. Lasst euch nicht beunruhigen, sondern setzt den Messias als Herrn in euren Herzen fest. Setzt den Messias als Herrn in euren Herzen fest. Meine Freunde, wir müssen unsere Umgebung bewusst sein. Aber wir müssen dann in Ehrfurcht vor Gott sein und nicht umgekehrt. Und das ist, was wichtig ist. Das ist, was wir hier hören von Petrus. So, wie gehen wir dann mit den Metanarrativen um, mit denen wir ständig bombardiert werden? Und Petrus, ich gehe jetzt zu Kapitel 4 und Vers 7, Petrus gibt uns jetzt ein paar sehr klare Ratschläge. Und er schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Zuerst sagt er, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und wir als Christen, wir als Jesu nachfolgen, wir wissen, dass unser Leben hier und diese Welt nur vorübergehend ist. Ja, es gibt so viele Schönheiten auch. Ne? Das müssen wir wahrnehmen. Es gibt so viele Schönheiten, insbesondere in dieser Zeit, es ist Frühling, alles blüht, die Vögel sind zurückgekehrt, die singen, es ist wirklich angenehm. Aber trotzdem, ich denke hier an C.S. Lewis. Und C.S. Lewis hat es gesagt, hier haben wir die Shadowlands, die Schattenländer. Was wir hier haben, wie schön es ist, ist nur ein Schatten von dem, was noch kommt. Und es wird noch viel schöner sein. Und als Christen haben wir deswegen eine Perspektive für die Ewigkeit. Wir sind Kinder der Verheißung. Und wir haben diese Hoffnung in Jesus. Und das müssen wir nicht vergessen. Und diese Hoffnung haben andere nicht. Und deswegen gibt es so viel Angst, weil sie kann keine andere Hoffnung haben. Und wir als Christen, wir als Jesu Nachfolger, wir sind Empfänger der Hoffnung, aber wir sind auch Träger der Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wir empfangen haben, sollen wir auch weitergeben. So, das Ende aller Dinge ist nun nah. Wir haben eine Perspektive für die Ewigkeit. Aber dann schreibt Petrus, seid nun besonnen und nüchtern. Und diese zwei Worte haben eine sehr tiefe Bedeutung, möchte ich etwas näher mit Ihnen betrachten. Zuerst Besonnenheit. Das Wort bedeutet, es ist jemand, der scharfsinnig denkt. Diese ist eine Person, die sich nicht selbst beherrscht, sondern von Gott beherrscht wird. Jemand, der eine gottgelenkte Perspektive hat. Unser Thema für heute. Jemand, der bereit ist, alle Seiten von einer Angelegenheit zu überprüfen, der aber dann Gottes Weg sucht. Und Nüchternheit, wir alle wissen, was nüchtern zu sein, bedeutet jetzt nicht im Rausch zu sein. Aber hier, in diesem Fall hier, geht es nicht um Alkohol oder Rauschmittel, sondern es bedeutet hier frei von den berauschenden Einflüssen der Sünden und auch von der Denkweise unserer Gesellschaft frei zu sein. Und Petrus damals beschreibt die berauschenden Einflüsse seiner Zeit in Kapitel 4 und Vers 3. Er schreibt da Ausschweifungen, Begehrlichkeiten, Trunkenheit, Fresserei, Besäufnisse, abscheuliche Götzendienste in jeder Form. Und dann denken wir, okay, was ist neu? Das erleben wir auch heute. Und leider ist das, was Menschen Freiheit nennen, das tun zu können, was sie wollen. Aber als Christen sind wir frei davon. Wir sind nüchtern, wir sind auch besonnen. Und besonnen zu sein, nüchtern zu sein, bedeutet ja, Weisheit von Gott zu bekommen, Einsicht und auch Unterscheidungsvermögen. Ich habe diesen Zitat eventuell schon hier weitergegeben, aber ich finde diese Aussage von John Stott sehr, sehr wichtig und sehr, sehr, sehr gut. John Stott, englischer Theologe, hat von Double Listening gesprochen, doppeltes Hören. Und ich finde, das ist sehr wichtig hier. Er sagt, doppeltes Hören ist die Fähigkeit, auf zwei Stimmen gleichzeitig zu hören. Zuerst die Stimme Gottes in der Heiligen Schrift und die Stimme zweitens von Männern und Frauen in unserer Umgebung. Und diese Stimmen, sagt er, sie werden sich oft widersprechen. Aber unser Ziel ist es, durch das Hören auf beide Stimmen zu entdecken, wie sie sich zueinander verhalten. Und das doppelte Hören ist für die christliche Nachfolger und die christliche Mission unerlässlich. Und was er damit meint ist, er hat nicht behauptet, dass wir Gott und unseren Mitmenschen mit dem gleichen Maß zuhören sollten. Zuerst hören wir auf Gottes Wort mit demütiger Ehrfurcht. Wir wollen verstehen und wir wollen glauben und wir wollen gehorchen. Das ist unser Zuhören auf Gottes Wort. Aber dann hören wir die Welt auch zu mit kritischer Wachsamkeit. Und wir versuchen auch sie zu verstehen, ihr doch nicht unbedingt zu glauben und zu gehorchen. Wir versuchen ihre Perspektive, ihre Weltanschauung, ihre Denkweise zu verstehen. Warum? Weil zuerst wollen wir mit Gottes Wort dann unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch, was sie da sagen. Aber sehr, sehr wichtig, dann für sie zu beten und dann im Gebet zu entdecken, was das Wort missionarisch zu ihr sagt. Wie schon gesagt, wir sind nicht nur Empfänger von der Hoffnung Gottes, sondern wir sind Träger. Wir wollen auch missionarisch, auch in unserer Zeit. Und es gibt viele Menschen, die suchen. Und die suchen auch diese gute Nachricht, die wir haben. Ich glaube, dass was wichtig hier für uns ist, dann, wenn wir versuchen zu verstehen, wenn wir versuchen, unsere Gesellschaft zu verstehen, ich glaube, das fängt damit an, gute Fragen zu stellen. Und ich möchte nur einfach mal ein paar Fragen mit Ihnen durchgehen. Ich werde diese Fragen jetzt nicht beantworten. Das ist dann die Hausaufgabe für Sie. Einfach zu Hause mit Gottes Wort diese Fragen durchzugehen und vielleicht auch im Hauskreis oder was auch immer. Aber hier sind ein paar Fragen für Sie. Was sind dann, diese Frage habe ich schon gestellt, was sind dann die Kernbotschaften, die wir bekommen, die wir erhalten, die wir zum Beispiel in den Nachrichten, in Medien wie Fernsehen, Film, Literatur und auch in den sozialen Medien hören? Was sind diese Kernbotschaften? Ich glaube, das ist wichtig, einfach diese Themen uns aufzuschreiben, uns wahrzunehmen. Eine zweite Frage dann ist, was ist positiv an diesen Nachrichten? Was kann man aus sie lernen? Und welche Probleme versuchen sie dann auch zu lösen? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir wollen Menschen ernst nehmen. Wir wollen sie zuhören. Wir wollen versuchen, sie zu verstehen. Und in vielen, nicht allen, aber in vielen Fällen ist die Analyse des Problems sehr gut. Aber die Lösung des Problems, die dann vorgelegt sind, die Lösungen, die vorgelegt sind, die sind alles andere als gut. Insbesondere, wenn wir dann auch im Sinne des Wort Gottes wir sie betrachten. Und es geht nicht nur darum, was sie tun wollen, sondern auch dann die Art und Weise, wie sie es tun wollen und die unbiblische Haltungen und Denkweisen, die sie verbreiten. Aber die Analyse ist sehr gut und das müssen wir einfach mal wahrnehmen. Was für Probleme versuchen sie dann zu lösen? Eine dritte Frage. Wie sachlich begründet sind diese Narrativen? Hören wir gute Begründungen oder hören wir nur Meinungen? Eine vierte Frage. Inwieweit werden andere Perspektiven oder Meinungen oder sogar die andere Seite der Geschichte berücksichtigt? Jemand hat einmal scherzhaft gesagt, insbesondere wenn man so in einen Konflikt steckt, hat jemand gesagt, es gibt eigentlich drei Seiten einer Sache oder drei Seiten einer Geschichte. Deine Seite, meine Seite und die richtige Seite. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns, einfach alle Meinungen und die Perspektiven auch zu betrachten und zu beobachten. Und was wir merken ist, wir hören vielmals nur eine Perspektive. Eine fünfte Frage für Sie. Wie ideologisch beeinflusst sind diese Narrativen? Und wenn es so ist, welche Ideologie? Was steckt eigentlich dahinter? Welche Ziele oder Werte oder Überzeugungen oder sogar Glaubensrichtungen werden hier vertreten? Eine sechste Frage. Wer profitiert von der Verbreitung dieser Narrative? Die Frage ist dann nicht nur finanziell, sondern es kann auch ein Gewinn von Macht und Einfluss sein. Und dann eine letzte und sehr wichtige Frage. Wie können wir als Jesu Nachfolger erkennen, was Gott zu uns sagt? Und was er auch durch uns missionarisch zu anderen sagen möchte. Und Petrus gibt uns hier einen Hinweis. Ich finde es ganz interessant und auch sehr wichtig. Er sagt nicht nur, dass wir besonnen und nüchtern sein sollen. Was er hier sagt ist, sei besonnen und nüchtern zum Gebet. Und das ist sehr wichtig. Er kommt wieder dazu, wo er sagt, heiligt unser Herr Jesus Christus in euren Herzen. Und wir wollen Jesus als Herrn in unseren Herzen festsetzen. Und mich bewegt immer diese zwei Gebete von Paulus in Philipperbrief und auch Kolosserbrief. Und es ist sehr leicht, sehr einfach zu merken, dass beide sind Kapitel 1 und beide fangen mit Vers 9 an. Das kann man sehr, sehr leicht merken. Und Paulus hat dieses Gebet hier. Und ich glaube, das müssen wir einfach wahrnehmen hier. Und er betet für seine Mitchristen hier. Er betet, dass er sagt, darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und er schreibt etwas Ähnliches dann auch da für die Philipper. Und er sagt, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Und mit Erfahrung meint er da Wahrnehmung, Verständnis, Unterscheidungsvermögen. Und dafür betet er. Und genau das ist es hier, was Petrus meint, wenn er davon spricht, ins Gebet mit einer gottgelenkten Perspektive zu gehen. Wir bitten unseren Herrn um Weisheit und klaren Verstand. Wir beten für Herzen, die ihm treu sind und bleiben. Wir bitten ihn, uns den Weg zu zeigen, den wir gehen sollen. Und wir beten, dass er uns auch beisteht, wenn wir Angst haben und dass wir uns seiner Gegenwart immer bewusst sind. Und das ist mein Gebet für uns alle, dass wir immer, immer, immer die Gegenwart von Jesus bewusst sind. Noch ein Ratschlag, das Petrus uns weitergibt, ist, und er geht weiter und er sagt, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt den Sündenmenge zu. Vor allen aber liebt einander zutiefst. Petrus war von der bedingungslosen Liebe Christi zu ihm tief berührt worden. Er hatte das auch erfahren. Er hat erfahren, wie, was es bedeutet, von Jesus vergeben, versöhnt und wiederhergestellt zu werden. Das hat er erlebt. Und deswegen betont er zwei Sachen hier. Er betont zuerst eine tiefe und intensive Liebe zu unserem Herrn. Das ist die erste Betonung. Und die zweite Betonung hier ist eine ebenso tiefe und leidenschaftliche und selbstlose Liebe zueinander als Christen. Und deswegen die Frage für uns alle: Haben wir Menschen, denen wir uns entfremdet haben? Was müssen wir tun, uns mit ihnen zu versöhnen? Ist es vielleicht notwendig, auf jemanden zuzugehen, ihnen dann zuzuhören und zu versuchen, auch seine Sichtweise dann auch zu verstehen? Weil wir leben in einer Gesellschaft, die viel von Toleranz spricht, aber in Wirklichkeit immer intoleranter wird. Und es ist eine Gesellschaft, die dringend diese Botschaft der Versöhnung bedarf. Und das ist das Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht. Es ist eine Botschaft, die wir predigen müssen, aber nicht nur predigen, sondern auch ausleben. Und wie jemand das auch einmal gesagt hat, für manche Leute ist die einzige Bibel, die sie lesen, die eigentlich die anderen Christen. Und wir wollen nicht nur verkündigen, sondern auch demonstrieren, was es bedeutet, Jesu nachzufolgen. Ich habe Scott Allen schon erwähnt und zitiert, und ich möchte dann noch ein Zitat von ihm dann lesen. Er hat von der Kultur der Gesellschaft gesprochen, und jetzt sagt er weiter, dass wir in der Gemeinde Jesu eine andere Kultur zeigen wollen, eine, der vom Wort Gottes geprägt ist. Und hier redet er wieder von Kultur, von einer Kultur. Und er sagt, wir als Gemeinde Jesus, das ist die Kultur, die wir haben sollen. Eine Kultur, die alle Menschen als gefallene Sünde ansieht. Nicht verurteilend, weil wir gehören dazu. Und so, wir sehen Menschen als gefallene Sünde, aber die jedoch Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung auch empfangen können. Wir sind auch eine Kultur, die von Gnade und Verträglichkeit geprägt ist. Wir sind eine Kultur, in der Versöhnung und Vergebung möglich sind. Und wir sind eine Kultur, die von demütiger Dankbarkeit geprägt ist. Und meine Freunde, das finde ich sehr, sehr wichtig für uns als Christen, einfach diese Dankbarkeit. Wie schon erwähnt, wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend unzufrieden wird, und wir als Christen können etwas anderes zeigen. Einfach eine Kultur der Dankbarkeit, der demütigen Dankbarkeit weiterzugeben. Wenn wir von Metanarrativen sprechen, dann ja, geben wir zu, wir haben auch eine biblische Metanarrative. Und diese biblische Metanarrative finde ich zum Beispiel in Musik. Und ich liebe Barockmusik. Ich würde mal sagen, wir lieben Barockmusik, Andrea und ich. Und eine meiner Lieblingsoratorien ist dann auch Händels Messias, auf Englisch auf jeden Fall. Aber Sie kennen alle den Halleluja-Refrain. Und Händels Messias ist eigentlich Bibelzitaten, die ganze ist eigentlich Bibelzitaten. Und dieser Halleluja-Chorus oder Refrain ist eigentlich ein Zitat aus Offenbarung, Kapitel 19, Vers 6 und 11, Vers 15. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Und nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinen Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die biblische Metanarrative. Gott herrscht. Und daran können wir festhalten. Und dann kommen wir zu Bach. Und das finde ich ist eine sehr gute Antwort darauf. Bach hat das, ich meine, er hat das, die Musik dazu geschrieben: Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Aber dieses Gebet, Jesu, lass uns auf dich sehen, dass wir nicht auf den Sündenwegen gehen. Lass das Licht deines Wortes uns heller scheinen und dich jede Zeit treu meinen. Das ist unser Gebet. Wir wollen miteinander beten. Vater, wir danken und preisen dich für deine Treue und für deine Gnade zu uns. Und wir danken dir für unseren Herrn Jesus, der auf die Erde kam, um zu zeigen, dass du Gott Immanuel bist, Gott mit uns. Wir danken dir, dass Jesus gekommen ist, gestorben ist, um uns zu erlösen. Und dass er auferstanden ist. Und wir danken dir für die Hoffnung, die wir haben, auch in dieser Auferstehung. Wir danken dir, Herr, für deine bedingungslose Liebe zu uns und für dein Erbarmen, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns mit dir versöhnst. Und hilf uns ebenfalls, Menschen der Vergebung und Versöhnung zu sein. Und diejenigen zu sein, die diese gute Nachricht Jesu weitergeben und ausleben. Herr, wir beten füreinander heute, dass du uns erfüllst mit der Erkenntnis deines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Gib uns die Weisheit zu erkennen, wenn das, was wir von unserer Gesellschaft hören, nicht von dir kommt. Gib uns auch den Mut, fest für und in Jesus zu stehen. Hilf uns, dich jeden Tag unseres Lebens zu ehren und ein Leben zu führen, das fruchtbar und voller guter Werke ist, damit wir in der Erkenntnis Gottes wachsen können. Und hilf uns, den Weg mit dir zu gehen und dir nahe zu bleiben und auch durch dein Wort von dir zu hören. Dir sei Lob und Preis jetzt und für alle Zeit. Amen. Oh, Entschuldigung. Wir haben etwas abgemacht und das habe ich vergessen. Wir wollen ein Lied singen. Wir haben jetzt gerade von Dankbarkeit gesprochen und deswegen wollen wir das Lied Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst, miteinander singen. Das Lied hat eine ganz besondere Bedeutung für Andrea und für mich. Wir heirateten damals in 1982 am Buchenauhof in Sinsheim. Und das Lied haben wir, da habe ich auf jeden Fall das erste Mal gehört, weil die Familie Bruno Herm, vielleicht gekannt von manchen Menschen, die Familie haben dann das Lied für uns gesungen. Und das Lied ist eigentlich hier vom Mutterhaus von Christine Seibel geschrieben in 1978, damals in 82 noch ziemlich neu. Aber wir wollen dann das Lied singen, weil es hat so viele gute Bedeutungen. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Wollen wir zusammen miteinander singen.
Da fügen wir gern unseren Dank an. Danke für diese Horizonterweiterung, Stärkung, Trost, Ermutigung auf dem Weg. Danke für diese Bibelstunde. Wir merken, da könnte man eine ganze Freizeitserie, eine Studienserie draus machen. Wer weiß, ob wir einen nächsten Termin hinkriegen. Das wäre schön. Vielen, vielen Dank. Und es gibt eine Gelegenheit, auch noch weiterzuhören, die Gebetspartner von Bitboys treffen sich nach dem Kaffee hier zu einer weiteren Runde. Da gibt es noch persönliche Informationen, auch Gebetsinformationen nach dem Kaffee dann hier, auch hier im Raum. Und damit ist schon die schöne Aufgabe erfüllt. Ich darf Sie zum Kaffee einladen. Danke an das Team draußen mit Schwester Doris und von der Hauswirtschaft. Danke auch an das Technikteam mit Yvonne und Helmut Bühler und an Schwester Hildegard hier für die Musik. Danke allen, die im Hintergrund alles vorbereitet haben. Und ja, dann bleibt uns noch, um den Segen zu bitten, und das hat Sydney Witboy versprochen.
Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Behüte den Heimweg dann.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.